Was mich berührt. Das ist Thema meiner Predigt heute. Es gibt Momente, in denen mich Musik tief berührt. Das ist nicht immer so. Ihr kennt das vielleicht auch. Manchmal rauscht Musik ja ziemlich an einem vorbei. Ja, so nebenbei beim Autofahren oder ganz schlimm oft im Kaufhaus oder vom Smartphone beim Joggen. Aber dann sind da Momente, die sind auf einmal ganz dicht. Ich denke, ich habe gestern so einen Moment erlebt, hier in diesem Worship-Konzert. Ein paar andere haben das auch bestätigt. Oft in den Gottesdiensten, aber auch manchmal anderswo. Das macht ja Kunst aus, dass sie uns berührt in einer Tiefe, die wir sonst nicht so leicht erreichen und auch nicht kennen. Und wir haben da als Menschen ja durchaus unterschiedliche Zugänge. Nicht? Mich berührt auch ausdrucksstarker Tanz oder ein tiefgehendes Theaterstück sehr. Andere werden berührt, wenn sie ein Bild sehen, ja, dessen Farbe und Lebendigkeit und Ausdruck sie direkt anspricht. Als Christ sage ich, da steckt ein göttlicher Funke der Inspiration drin, ein Geist Gottes. Wie gut, wenn Künstler das auch wissen, ja, von wem sie diesen göttlichen Funken der Inspiration haben. Und wie gut, wenn Kunst auch ein Ausdruck der Liebe Gottes ist und seiner Gerechtigkeit. Kunst ist sicherlich mehr, aber das kann auch ein Ausdruck dessen sein. Was berührt dich? Mich berührt zum Beispiel auch die Natur. In diesem Jahr war der Frühling ja schon im April, fast schon der Sommer. Die Natur ist geradezu explodiert. Das Grün im Lennebergwald war unglaublich. Die blühenden Obstbäume, die vorherrschende Farbe der Autos war ja auch gelb. Ja? Das habt ihr ja auch mitbekommen. Mich berührt auch die großartige, erhabene Natur. Als Hobbybergsteiger stand ich manches Mal auf einem Berg, sodass es mir schier den Atem verschlagen hat, und das hatte gar nichts mit der dünnen Luft da zu tun, sondern ich war hingerissen von dem, was ich da gesehen habe. Ja, die Gletscher, so diese unendliche Weite, den Himmel. Ich könnte lange da stehen und Gott bewundern in seiner Genialität. Ich bin der Meinung, er ist ein Bergsteiger, er hätte das sonst nicht machen müssen. Aber irgendwann sagt der Kopf natürlich so, jetzt musst du wieder runter, konzentriere dich. Auch die Natur, wer kann das unterschiedlich deuten, was wir da sehen? Für uns Christen ist das ja ein Hinweis auf die Größe Gottes. Natürlich berührt es mich jedes Mal, wunderbare Menschen kennenzulernen, sie als Persönlichkeit, nicht nur ihre Gaben und ihre Kreativität, aber die natürlich auch. Auch die geben mir ein Funken wieder von dem, was Gott in uns hineingelegt hat. Menschen, die so vieles schaffen können, die forschen, die konstruieren, die bauen, tanzen, malen, musizieren. Menschen, die vor allem lieben können. Auch darin ist doch etwas von der Herrlichkeit Gottes zu sehen. Israel hat das so gesehen und hat es besungen. Und das ist in Psalm 8 nachzulesen. Herr, unser Herrscher, wie groß und herrlich ist dein Name. Himmel und Erde sind Zeichen deiner Macht. Aus dem Mund der Kinder erklingt dein Lob. Es ist stärker als das Fluchen deiner Feinde. Erlahmen muss da ihre Rachsucht. Beschämt müssen sie verstummen. Ich blicke zum Himmel und sehe, was deine Hände geschaffen haben. Den Mond und die Sterne, allen hast du ihre Bahn vorgezeichnet. Was ist da schon der Mensch, dass du an ihn denkst? Wie klein und unbedeutend ist er. Und doch kümmerst du dich um ihn. Ja, du hast ihm eine hohe Stellung gegeben, nur wenig niedriger als die Engel. Mit Ruhm und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast ihm den Auftrag gegeben, über deine Geschöpfe zu herrschen. Alles hast du ihm zu Füßen gelegt. Schafe und Rinder, die Tiere des Feldes, die Vögel unter dem Himmel und die Fische im weiten Meer. Herr, unser Herrscher, groß und herrlich ist dein Name. Himmel und Erde sind Zeichen deiner Macht. Was sind das für Momente, in denen du stehen bleibst, alles andere vergisst, einfach weil du so tief berührt bist? So sehr, dass es nicht einfach im nächsten Moment verfliegt, wie der Duft eines billigen Parfums, sondern so, dass etwas bleibt, dass etwas im Herzen nachschwingt. Ich bin sicher, du kennst solche Momente. Oft steht Gott selbst dahinter. Wer anders hat Menschen begabt, sich künstlerisch auszudrücken, zu singen, zu tanzen, zu malen, zu gestalten, sich so auszudrücken, dass es eine größere Tiefe anspricht? Wer hat diese Welt geschaffen, so wunderbar, dass sie nach Jahrhunderten der Zerstörungswut der Menschen immer noch ein gewaltiges Wunder ist, das uns vor Augen steht? Es ist Gott, seine Größe, seine Liebe. Und wir lesen in Jesaja 57, Vers 15a, also im ersten Teil von Vers 15, ein Wort, das Gott durch seinen Propheten spricht. Ich, spricht Gott, der Hohe und Erhabene, der ewig und heilige Gott, wohne in der Höhe im Heiligtum. Und deshalb ist es so schön, ihn anzubeten und ganz bewusst zu feiern. Wir singen ja mit vielen Bildern. Wir loben seine Größe, seine Macht, seine Licht. Er ist der Heilige, er wohnt in der Höhe und wir beten ihn an und wir werden berührt vom Licht seiner Schönheit, vom Wind seiner Kraft, von seinem Geist. Lasst euch berühren davon, wenn wir jetzt Lieder singen und ihn loben. Gerne steht dazu auf. Jetzt haben wir also auf dem Berg gestanden und mal weit geschaut. Ich habe das Wort Gottes aus dem Mund eines Propheten gelesen, Jesaja 57, Vers 15, aber nur die erste Hälfte von dem Vers. Es gibt eine überraschende Wendung, hört genau hin. Ich, der Hohe und Erhabene, der ewig und heilige Gott, wohne in der Höhe im Heiligtum. Doch ich wohne auch bei denen, die traurig und bedrückt sind. Ich gebe ihnen neuen Mut und erfülle sie wieder mit Hoffnung. Gott wohnt in der Höhe und wird dort angebetet. Und er wohnt in der Tiefe bei den Menschen, die traurig und bedrückt sind. Bei den Menschen, die seine Ermutigung ganz dringend brauchen. Gott, so heißt es hier, gibt ihnen neuen Mut und erfüllt sie mit neuer Hoffnung. Ich denke da an die Geschichte einer Frau, die bis ins Erwachsenenalter hin nichts als Missbrauch und brutale Ablehnung erfahren hatte. Belastet, bedrückt, sie war wirklich fix und fertig mit ihrem Leben. Und sie war noch gar nicht so alt, irgendwas Anfang 30. Ihr Gesicht sah abgekämpft und bitter aus. Und dann begegnete sie Gott. Und der Geist Gottes hat sie so tief angesprochen und berührt, dass sich ihr Leben sichtbar verändert hat. Ich bin ihr später nochmal begegnet und habe in ihr Gesicht geschaut und aus diesem verhärmten, bitteren Gesicht, da ist ein ganz neuer Ausdruck drauf entstanden. Freude. Ich konnte sogar ansteckend lachen. Ihre böse Geschichte war damit nicht ausgelöscht. Sie muss bis heute unter vielen Belastungen leben und stürzt auch immer mal ab. Aber das Schwere bestimmt nicht mehr ihr Leben. Sie hat Gott gefunden und der hat ihr Mut gemacht und sie mit Hoffnung erfüllt. Und das kann man in ihren Augen sehen. Selbst wenn es ihr mal nicht so gut geht, weiß sie jetzt, wo sie wieder Hilfe kriegt. Nicht nur die Größe und Schönheit Gottes berühren mich, es sind auch solche Geschichten, die von der Liebe Gottes erzählen, von seinen Eingreifen in tiefer Not, ja manchmal Verzweiflung. Wie viele dieser Geschichten haben wir hier in der Gemeinde schon gehört? Manchmal nur angedeutet, manchmal explizit. Zu uns gehören Menschen, die für ihren Glauben verfolgt wurden. Menschen, die um ihr Leben gebangt haben oder um das Leben ihrer Lieben noch bangen. Menschen, die über das Meer geflohen sind und mit knapper Not davongekommen sind. Oder über weite Strecken gehen mussten, um Schutz zu suchen. Es gibt Menschen, die misshandelt wurden oder einfach nicht mehr klarkommen in ihrem Leben. Und dann haben sie Gott gefunden oder besser gesagt, sie haben sich von Gott finden lassen, ihrem guten Hirten. Und häufig haben wir da Wunder gesehen, große und kleine. Zugleich sind manche Belastungen im Leben geblieben. Aber eins hat die Situation radikal geändert. Gott ist mittendrin, bis in die Tiefe hinein. an ihrer Seite. Er ist da, auch in der Tiefe. Mir geht es gerade gut, aber ich fürchte mich auch manchmal vor den Abgründen in meinem Leben. Wie wäre es, wenn Gott auch da wäre? Würde ich ihn dort erwarten? Könnte ich ihn dort finden? Würde ich ihn überhaupt erkennen? Doch ich wohne auch bei denen, die traurig und bedrückt sind. Ich gebe ihnen neuen Mut und erfülle sie wieder mit Hoffnung. Wenn Gott aber in der Tiefe wohnt, ich denke, dann ist auch klar, wo wir als Christen hingehen. Wir gehen doch dorthin, wo er ist. Gott lädt uns ein, Menschen in der Tiefe ihres Lebens beizustehen, vielleicht manchmal einfach nur bei ihnen zu sein. Manchmal stellen sich Christen auf einen Berg der Seligen und beten Gott an und gucken dann ins Tal und verstehen gar nicht, was die Menschen da unten bewegt. Sie suchen Gott in der Höhe und wissen nicht, dass er in der Tiefe zu finden ist. Bei einem Besuch von Missionaren auf Madagaskar, ist schon eine Weile her, da hat mich der Kontrast fast zerrissen, so strahlende Kindergesichter überall zu sehen, die auf uns zugerannt sind und gleichzeitig zu sehen, in was für einer verzweifelten Not diese Menschen leben. Liebe und gleichzeitig Machtlosigkeit der Christen dort in den Dörfern auf dem Land. Aber es gibt Christen, die gehen dahin, weil sie wissen, dass Gott schon da ist und sie finden ihn dort auch. Und sie sorgen für medizinische Versorgung, sie sorgen für Nothilfe und sie sorgen so auch in dem Allen für Hoffnung. Ich denke an die Berichte unserer Missionarin Judith Heise. Wenn ihr sie noch nicht kriegt, dann sprecht uns mal an, dass ihr sie auch mit abonniert. Sie wird uns in diesem Sommer besuchen und von ihrer Arbeit in einem Frauengefängnis und einem Kinderheim in Argentinien berichten. Zwei Orte mit ganz viel Not, manchmal unfassbare Not. Und immer wieder leuchtet Gottes Liebe darin auf. An diesen Berichten kann man gut sehen, wie Gott in der Tiefe wohnt. Wer öffnet unsere Augen dafür, wo Gott zu finden ist? Wie können wir das sehen? Ich denke, es ist der Geist Gottes, der uns das sehen lässt. Denn uns bleibt das manchmal verborgen. Wir gehen ja auf Pfingsten zu. Wir feiern, dass Gott seinen Geist ausgegossen hat über die Menschen. Gott ist durch seinen Geist unsichtbar präsent, auch jetzt und hier in diesem Raum, in Menschen. Durch seinen Geist berührt Gott selbst Menschen. Er macht das persönlich. Er tröstet, er heilt, er führt, hier und heute. Und Christen tun es in seinem Auftrag. Und wir haben seinen Geist so bitter nötig. Für die meisten Menschen ist das Leben so kompliziert und stressig geworden, dass sie am Rande ihrer Kraft sind. Selbst wenn sie gesund sind und noch nicht sehr alt, fühlen sich manche am Rande ihrer Kraft. Wie viele Menschen schauen dann nach Jahrzehnten, die angefüllt waren mit viel Arbeit und mit viel Sorgen, vielleicht auch Sorgen für andere, zurück und fragen sich, wozu habe ich das alles gemacht? War es das schon? War das wirklich alles? Sie sind erschöpft. Sie sind so erschöpft, dass ihnen alles sinnlos erscheint. Auch für Menschen, die sich hauptsächlich um sich selbst drehen, ist das Leben oft unerträglich anstrengend und sinnlos. Obwohl man denkt, die nehmen ja nur Verantwortung für sich selbst wahr. Das ist schon schwer genug. Manche sind auch ganz abgestumpft. Das fällt mir besonders in der rechtspopulistischen Szene in unserem Land auf. Ich, ich, ich. Angst, Angst, Angst. Und ich frage mich manchmal, wovon lassen sich diese Menschen eigentlich noch berühren, außer vor Angst um ihre Existenz? Klammer auf, in einem der reichsten Länder und sichersten Länder der Welt, Klammer zu. Aber das Problem, nichts mehr an sich heranzulassen, das gibt es ja nicht nur da. Das gibt es überall in der Gesellschaft. Ich habe eine Geschichte recherchiert, die hat sich in der deutschen Stadt Lörrach zugetragen. Ich habe sie in Belgien schon mal erzählt, die mit dabei waren, kennen sie schon. Eine junge Frau war auf die 70 Meter hohe Terrasse des Rathauses gestiegen, 16. Stockwerk. Sie hatte genug vom Leben. Sie konnte sich nicht vorstellen, dass sich noch etwas ändert. Noch heute kann sie nicht mehr genau sagen, was sie davon abhielt, sofort zu springen. Sie blickte einfach in die Tiefe und was sie da sah, war, dass sich der Platz jetzt natürlich nach und nach mit Menschen füllte, die zu ihr hochsahen. Nach einer halben Stunde waren da Polizei, Feuerwehr, Ärzte, Rettungskräfte, Psychologen und bestimmt so 80 bis 100 Leute vor Ort. Ganze Familie fanden das Schauspiel spannend und sahen zu, wie sie da stand. Einigen jugendlichen männlichen Gaffern auf dem Platz unten dauerte das Ganze zu lange. Die wollten so ein bisschen vorspulen und sie begannen zu rufen, spring doch endlich, es wird langweilig. Sie warteten mit ihren Smartphones auf das ultimative Video, das sie gleich posten würden. Und was machen die anderen Leute? Niemand von den braven Leuten griff ein, außer einer Gruppe Obdachloser, die sich sowieso immer auf diesem Platz trafen. Haltet die Schnauze, riefen sie den gelangweilten jugendlichen Schreiern zu. Das wollten die sich von Pennern, wie sie sagten, nicht sagen lassen. Und dann kam es zu einer handfesten Schlägerei zwischen den Obdachlosen und den Jugendlichen. Da gab es auch Verletzte, 6 verletzte Polizisten. Finde ich als Vater von einem Polizisten auch nicht lustig. Sache war aber, dass sich niemand mehr für die Frau da oben interessiert hat. Die war plötzlich Nebensache. Sie war nicht mehr Hauptperson. Gott sei Dank gab sie kurze Zeit später ihren Selbstmordversuch auf, verließ die Terrasse des Hochhauses. Und ich frage mich, was war eigentlich mit den Leuten los? Warum hat die diese Szene so kalt gelassen, dass sowas sich da unten entwickeln konnte? Ich frage mich natürlich auch, wo war da eigentlich Gott drin? Manche Menschen sehen Gott ja wie so einen Zuschauer in einem grausamen Spiel. Vielleicht nicht so wie die Typen, die springen doch rufen, das ist ja schon sehr zynisch. Aber schon so wie die braven Leute, die gespannt zuschauen, was wohl passiert, die sonst nichts tun, außer es natürlich hinterher zu kommentieren. Ist Gott so ein Zuschauer? Einer, der zusieht, wie wir zu kämpfen haben, vielleicht sogar abstürzen und hinterher seine Bewertung abgibt? Jesaja spricht es aus. Gott ist so anders. Gott ist jetzt selbst zutiefst berührt davon, wie es uns Menschen geht. Lange bevor wir von irgendwas berührt sind, ist es Gott selbst. Denn es geht ja um seine Söhne und Töchter. Nochmal dieser Vers. Ich, der Hohe und Erhabene, der ewige und heilige Gott, wohne in der Höhe, im Heiligtum, doch ich wohne auch bei denen, die traurig und bedrückt sind, gebe ihnen neuen Mut, erfülle sie wieder mit Hoffnung. Am Ende nochmal meine Frage vom Anfang. Was berührt dich? Vielleicht ist es ja Gott selbst, der dich berührt. Wo immer du ihm begegnest. In der Höhe und in der Tiefe. Und bei denen, die ganz unten sind. Es ist Gott selbst, der dir neuen Mut geben will, der auch dich neu mit Hoffnung erfüllt. Und wenn du ihm folgst, wird es das Schicksal von anderen Menschen sein, das dich berührt. Gott wird dir zeigen, wie er Menschen sieht und das wird dein Herz verändern. Wir wissen von der Wohnung Gottes in der Höhe, im Heiligtum. Wir wissen, dass ihm jede Anbetung gehört und dass wir ihm gar nicht genug singen und beten können. Und wir wissen von seiner Zweitwohnung bei denen, die traurig und bedrückt sind. Und wir kennen den, der neuen Mut gibt und neue Hoffnung. Mein Gebet ist, dass wir uns jetzt gegenseitig darin bestärken, dass wir berührt werden durch Gottes Geist, dass wir neuen Mut und neue Hoffnung gewinnen. Dann machen wir uns auf zu denen, die das noch nicht wissen, wie sehr ihr Leben, wie sehr ihr Ergehen Gott selbst am Herzen liegt. Lassen wir uns also berühren, motivieren, senden von einem Gott, der mit uns ist und der uns berührt und der uns glücklich nennt in seiner Nähe.